Ja, wir nähern uns dem Ende. Ich sage das in zweierlei Hinsicht. Erst einmal, meine Predigtreihe über Jakobus geht heute zu Ende mit Jakobus 5. Und das ist tatsächlich auch, worum es geht bei Jakobus, auch um dieses Jesus kommt wieder. Bei diesem Thema Jesus kommt wieder, sein Wiederkunft, geht es um drei großen Themen bei Jakobus in Kapitel 5. Beziehungsweise der vierte ist auch dann da mit Gebet. Reichtum, Geduld und dieses Jahr soll ein Jahr sein. Ich möchte die ersten Verse lesen aus Jakobus 5, wenn möglich, auch Wand auch mit, zum Mitlesen. So, die ersten 6 Versen. Nun zu euch, sagt Jakobus, ihr Reichen, weint und klagt über all das Elend, das über euch hereinbrechen wird. Euer Reichtum verrottet und die Motten zerfressen eure kostbaren Kleider. Euer Gold und Silber verrostet. All das wird euch anklagen. Ihr selbst werdet vergehen wie euer Reichtum. Warum seid ihr so kurz vor dem Ende dieser Welt nun auf Reichtum ausgewiesen? Der Herr, der Allmächtige, hat den Schrei eurer Erntenarbeiter gehört, die ihr um ihren verdienten Lohn betrogen habt. Euch dagegen ist es auf dieser Erde gut ergangen. Ihr habt in Saus und Braus gelebt und euch doch nur für den Schlachttag gemästet. Unschuldige habt ihr verurteilt und umgebracht und sie haben sich nicht gegen euch gewehrt. Wow, tolle aufbauende Worte heute Morgen. Das ist hier richtig, richtig krass, wie Jakobus hier rangeht. Er rechnet mit den Reichen ab. Er beschreibt sie als hartherzig, geizig, Ausbeuter. Menschen, die dem Gericht schon auch verfallen sind. Denn sie haben den Armen ausgebeutet und auch umgebracht. Wortwörtlich steht es da drin. Wir gehören zu den Top 10% unserer Welt. Wir sind reich. Tut mir leid, Leute, wir gehören zu den obersten 10% weltweit von unseren 7,3 Milliarden Menschen. Also, wenn du ein Auto hast, Glückwunsch, du gehörst zu den Top 30% dieser Welt. Besitzt du ein Haus, gehörst du zu 8% dieser Welt, die ein Reichtum besitzen, einen Wert haben überhaupt, den man auch bezahlen kann. Wir glauben gar nicht, wie gut es uns geht, bis wir in Länder kommen, wo es denn gar nicht so gut ist. Und nun lesen wir diesen Versen und denken, okay, was hat das nun mit mir zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Dieses vergammeltes Geld wird uns anklagen, im Gericht als Zeuge der Anklage gegenüber auch auftreten. Diese Verse hier ist mehr als nur eine Gerichtspredigt. Es ist sogar mehr eine prophetische Rede. Ich möchte zurückgehen auf Kapitel 2 von Jakobus, Vers 5. Da steht, hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind, um sie aufgrund ihres Glaubens reich zu machen? Sie sollen in Gottes neue Welt kommen, die er denen versprochen hat, die ihn lieben. Nun, Kapitel 2 von Jakobus bezeichnet er die Armen als von Gott auserwählt und sogar bevorzugt behandelt. Und in Kapitel 5 prophezeit er den Reichen um Barmherzigkeit, den Gericht Gottes. Starke Worte und auch wie ein schlagendes Gesicht für uns manchmal. Ich möchte so weit gehen, um zu sagen, dass Gott eindeutig auf der Seite der Armen steht. Anders können wir Jakobus hier gar nicht auslegen. Nochmal zurück zu Kapitel 2, Vers 6 und 7. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch vor die Gerichte schleppen? Sind nicht sie es, die den hohen Namen lästern, der über euch ausgerufen worden ist? Jakobus führt drastisch vor Augen wirklich und warnt uns davor, wirklich hier etwas nachzujagen, was keinen Ewigkeitswert hat. Er spricht anders aus, was Jesus gesagt hat. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zum einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Matthäus 6, Vers 24. Jakobus wird hier konkreter und versucht uns dazu helfen, was dienen wir? Wonach jagen wir mit unserem Leben nach? Ist es radikal Gott oder ist das Mammon, Geld und Reichtum? Was sind die Ziele unseres Lebens? Wenn wir junge Leute hier hätten, würden wir sagen, oh, ich möchte endlich 18 sein, um Auto zu fahren. Ja, also das war bei unseren Kindern immer der Fall. Und jetzt ist es so, die sind 18, oh, jetzt endlich meine Ausbildung abschließen, mein Studium abschließen. Okay, jetzt bin ich im Berufsleben, jetzt endlich das Haus kaufen zu können. Und dann eines Tages die Hypothek abzubezahlen. Und jetzt dahin zu reisen und dahin zu reisen oder dieses Auto oder jenes. Wir haben alle Ziele. Ich habe meinen Opa gerade besucht, der ist 92 da in Texas und sein Ziel ist es, 100 zu werden. Er wird buchstäblich die nächsten 8 Jahre seines Lebens auf einem Sessel sitzen, Mahlzeiten zu sich zu nehmen und 8 Jahre das Abwarten, diesen Ziel zu erreichen. Jeder hat so irgendetwas, worauf man hinlegt. Und das ist das, was Jakobus uns hier versucht vor Augen zu führen. Wo zieht unser Leben hin? Entweder ein Leben für das Geld, und wenn wir um uns herum schauen, leben sehr viele Leute für das Geld, oder ein Leben für Jesus. Und da möchte ich uns hinterfragen, wofür leben wir wirklich? Wofür leben wir wirklich? Diese Mahnung soll uns hoffentlich ganz neu unser Blick auf das Kreuz und auf Jesus hier richten zu lassen. Ich mache weiter, Vers 7 bis 11. Dieser ganz große Thema ist für mich Geduld. Jakobus geht gleich weiter, Vers 7. Meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Klagt nicht übereinander, liebe Brüder und Schwestern, sonst wird Gott euch verurteilen. Bemerkt, der Richter steht schon vor der Tür. Vers 10. Nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag des Herrn gesprochen haben, wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen. Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu nennen. Denkt doch nur an Hiob. Ihr habt alle schon gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat und er wisst, dass der Herr in seiner Barmherzigkeit und Liebe alles zu einem guten Ende führt. 6-mal in diesem Abschnitt wird hier davon gesprochen, von Geduld, Ausdauer, Warten, Abwarten. Nun, wir Menschen sind nicht unbedingt sehr geduldig, zumindest ich nicht mehr und unsere Gesellschaft ist auch nicht ganz so. Und damals, mit 2000 Jahren, haben wir auch ein Problem. Wir haben ein Problem, Jesus ist noch nicht wieder zurückgekommen. Haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Damit vermuten wir schon, dass manche Menschen leicht ins Wanken gekommen waren. Wann kommt er nun wieder? Die meisten Theologen gehen davon aus, dass diesen Brief in Jakobus ungefähr 62 geschrieben wurde, also praktisch gut 30 Jahre, nachdem Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Und 30 Jahre später, vielleicht habe ich mich mit 30 bekehrt, und dann bin ich schon 60, und 60 in der damaligen Welt war alt. Und auch wenn man der 1. und 2. Thessaloniker liest, diesen Brief, der ist die Frage, was passiert mit denen, die schon gestorben sind? Denn Jesus kommt wieder, aber die sind schon tot. Wie ist das? Paulus hat sogar den Rat gegeben, ich brauche gar nicht mehr zu heiraten, sagt er im 1. Korintherbrief. Jesus kommt so schnell wieder, heiratet nicht. 2000 Jahre später bin ich dankbar, dass man doch weiter geheiratet hat. Christen, die nicht mehr wirklich mit der Wiederkunft Jesus rechnen, verlieren in ihrer Gegenwart den Blick für die Wirklichkeit Gottes. Wenn wir nicht diese feste Hoffnung haben, dass Jesus wiederkommen wird, verlieren wir jetzt im Gegenwart den Blick für die Wirklichkeit Gottes. Ein christlicher Glauben ohne Zukunftshoffnung wird kraftlos, verkommt zu einer rein moralischen Vorstellung, zu Lehre von guten Menschen. Jesus selbst, Lukas 21, Amen, das sage ich euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles sich erfüllt. Er sprach von seinem Wiederkunft. Und jetzt haben wir immer wieder das Problem. Ich saß mit meiner Stiefmutter und meinem Vater zusammen am Tisch und wir kamen da auf diesem Gespräch letzte Woche. Und wo sind wir in der Offenbarung? Sind wir schon vor dieser Entrückung oder nach dieser Entrückung? Oder sind wir bei welcher Schale der Gerecht und Zorn Gottes? Wo sind wir? Fand ich ein sehr interessantes Gespräch. Und meine Antwort war es, ich bin wie alle anderen Theologen vor mir, ich glaube mit festen Gewissheit, Jesus kommt wieder während meines Lebzeit. Ich glaube daran. Und alle, die vor mir waren, sind alle enttäuscht worden. Und wir leben in dieser Spannung. Wir leben tatsächlich in dieser Spannung. Jesus kommt bald wieder und wir sagen ja schon seit 2000 Jahren. Es gibt wirklich auch Theologen, die geschrieben haben, und Jesus kam nicht wieder. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn jemand schrieb, Jesus ist noch nicht wieder zurückgekommen? Das stimmt. Aber er wird kommen. Und das ist nun unsere feste Zuversicht. Stell mal vor, gestern Abend waren wir bei Freunden, wir waren eingeladen zum Grillen, 19 Uhr, meine Frau und ich erscheinen nicht. Viertel nach erscheinen nicht. Halb acht erscheinen nicht, 20 Uhr erscheinen nicht, 21 Uhr sind wir immer noch nicht da. Was hätten diese Gastgeber gemacht? Die hätten ohne uns gegessen. Irgendwann hätten sie aufgegeben, spätestens um Mitternacht, die kommen nicht mehr. Nun haben wir unsere Christen, die wirklich da auf Jesus warten, und er kommt nicht. Er kommt nicht. Und nicht in mein Leben, nicht in dem Leben von meinem Großvater oder meinen Enkelkindern oder Urenkelkindern, er kam nicht. Und manche haben einfach diese Hoffnung aufgegeben. Und da haben wir jetzt unser Problem. Jakobus sagt, und ich sage euch das mit auch, halte geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Gebt nicht auf. Denn wir wissen weder Zeit noch Stunde, wenn er kommt. Apostelgeschichte 1, Vers 7. Es steht euch nicht zu, Zeit und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Wir wissen nicht, wenn Jesus kommt. Aber wir wissen, dass er kommen wird. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung, dass wir so leben, als ob Jesus jeden Tag kommen könnte. Das heißt, wenn jemand kommt zum Besuch, was tue ich vorher? Ich räume auf. Ich kam in diesem Haus gestern Abend rein mit meiner Frau und es war aufgeräumt. Zwar, die haben vieles in ein Zimmer reingeschoben, denn da war Bauarbeiten gerade die Woche davor und ich ging auf Toilette und oh, guck mal, Badewanne, da ist irgendetwas, was nicht dahin gehört. Aber die haben da aufgeräumt. Und was tun wir, wenn wir Besuch erwarten, Jesus? Wir sollten auch unser Leben aufgeräumt lassen. Und das ist ganz wichtig. Jakobus geht hier von dieser Tatsache aus, dass Jesus wiederkommt. Christlicher Glaube ohne diese Zukunftserwartung ist ein Glaube ohne Leben. Wenn Jesus nicht mehr der Kommende für uns ist, dann wird er über kurz oder lang auch nicht mehr der Gegenwärtige für uns sein. Und das ist ganz wichtig. Und er nimmt jetzt hier diesen Beispiel von einem Bauer. Ja, er stellt das Beispiel, das Vorbild für uns hin. Denn genauso wenig, wie wir was tun können, dass Jesus zurückkommt, genauso wenig kann der Bauer was dafür tun, dass sein Getreide wächst. Er kann es aussehen, er kann es düngen, er kann dafür sorgen, dass Wasser da ist. Hier waren Frühregen und Spätregen. Aber wir können nur darauf warten, dass endlich das Neue entsteht. Und wir können auch nur darauf warten, dass Gottes neue Welt kommen wird. Geduldig warten bis zur Zeit der Ernte. Und genauso dürfen wir als Christen auch leben, mit diesem Blick auf das, was sein wird und leben, dass es so sein wird und nicht mehr so tun, als ob das keine Auswirkung hätte. geduldig warten, abwarten. Das ist so etwas, womit wir unsere Mühe denn haben. Kennt ihr diesen Gebet? Herr, schenk mir Geduld, aber sofort. Geht nicht. Ich habe einmal gelesen, Wundern dauern etwas länger, Unmögliches wird sofort erledigt. Das ist unsere Gesellschaft. Instant. Aber Jakobus hier ist anders. Jakobus fordert uns dazu auf, geduldig zu warten auf diese Wiederkunft des Herrn. Dann sagt er damit auch, dass wir bewusst in heute und hier als Christen leben lernen sollen. Jakobus macht uns dazu Mut, den Augenblick der Gegenwart tatsächlich bewusst zu erleben und sich nicht mit Gedanken an morgen, um das eigene heute zu bringen. Und das ist für mich ganz wichtig. Friedrich Christoph Oettinger hat einmal das so gesagt: Gott, gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich heute nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Vers 8 sagt hier: Macht euer Herz stark. Und in Angesicht der Wiederkunft von Jesus sind wir als Christen aufgefordert, im Glauben zu leben. Zeichenhaft, deutlich zu machen, dass Jesus Christus der Herr dieser Welt ist und eines Tages zurückkommt, um seine Herrschaftsanspruch geltend zu machen. Und deshalb haben wir Hoffnung in eine sonst hoffnungslose Welt. Vers 9, klagt nicht übereinander. Und Vers 12, was wir gleich lesen werden, euer Ja soll ein Ja sein, euer Nein ein Nein. Ich möchte die nächsten Versen lesen. Also Vers 11, Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu nennen. Und Vers 12, um eins möchte ich noch euch bitten, meine Brüder und Schwestern, schwört nicht weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei sonst etwas. Wenn ihr Ja sagt, dann muss man sich darauf verlassen können. Und wenn ihr Nein sagt, dann steht auch dazu, sonst müsst ihr euch vor Gottes Gericht dafür verantworten. Matthäus 7 hat etwas anders da in diese Richtung gesagt: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und bei Jesus in Matthäus 7, und wir erkennen vieles von der Bergpredigt hier bei Jakobus wieder, ist beides zu finden. Weshalb wir so schnell und leicht den anderen verurteilen. Wir wollen nämlich den Balken in unseren eigenen Augen gar nicht wahrnehmen. Schließlich sehen wir klar und deutlich den Splitter bei unseren Nachbarn. Wenn jemand mit dem Finger auf jemanden zeigt, dann natürlich haben wir drei Finger, die auf uns dabei zeigen. Wenn wir über anderen klagen, lenken wir damit bewusst oder unbewusst von uns selbst dann dabei ab. Unsere Kritik, sagt Jesus, fällt auf uns immer wieder selbst zurück. So wie wir anderen beurteilen, so wie wir anderen verurteilen, mit Vorurteilen belasten, kritisieren, so werden wir selbst beurteilt und verurteilt werden. Es ist wie ein Bumerang, was auf uns dann immer wieder dann zurückkommt. Unsere kritischen Worte kommen auf uns zurück. Und Jakobus fordert uns hier heraus, sich mit der Zunge sich zu befassen. Was sagen wir? Und Kapitel 3 von Jakobus war nur damit beschäftigt. Hoffentlich erkennen wir Christen an der Art und Weise, wie wir miteinander reden. Nicht nur, was wir sagen, sondern wenn wir etwas sagen, dass wir es auch einhalten. Ist da eine Verlässlichkeit denn da? Jakobus sagt das, wie der Bergprediger Jesus auch gesagt hat, dass unser Ja wirklich ein Ja und unser Nein wirklich ein Nein ist. Christen sollten Menschen sein, auf denen man sich da verlassen kann, auf deren Worten. Nun weiter zu Vers 13 bis 20 und damit zum letzten großen Abschnitt. Vers 13, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat er Grund zur Freude, dann soll er Gott Psalmen oder Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr dem Kranken helfen. Er wird ihm aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Kraft eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Denn das Gebet, Entschuldigung. Vers 17. Elia war ein Mann wie wir, er betete inständig, es möge nicht regnen, und tatsächlich fiel 3,5 Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen, da regnete es und alles Land wurde grün und brachte wieder Früchte hervor. Liebe Brüder und Schwestern, wenn einer von euch vom rechten Weg abkommt, dann sollt ihr zu ihm zum Umkehr bewegen. Ihr müsst nämlich wissen, wer einen Sünder von seinem falschen Weg abbringt, der hat diesen Menschen vor dem sicheren Verderben gerettet, denn Gott hat ihm seine Sünden vergeben. Jakobus, jetzt hier in den letzten Versen von seinem Brief, macht so einen Schnelldurchlauf und ermutigt uns praktisch alle Zeit zu beten. So die leiden, sollen beten. Leiden ist hier wirklich ein allgemein umfasstes Begriff. Und die es gut geht, sollen Psalmen singen, sollen Loblieder zu Gott singen. Und auch da ist diesen Begriff ganz allgemein gefasst. Wenn es dir gut geht, singe und bete Gott an. Wenn es schlecht geht, bete Gott an. Bete zu ihm. Nun, ist jemand unter euch schwach, steht da mit diesem Wort krank, sollen auch die Ältesten der Gemeinde herbeirufen. Und die sollen auch für ihn beten, mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihm aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, werden sie ihm vergeben werden. Dieser Begriff in Vers 14 für krank ist ein sehr, sehr schwammiges Begriff. Es kann bedeuten kraftlos, schwach, körperliche Schwäche. Dieses Wort ist so ein Gegenbegriff zu Kraft und umfasst unsere psychische, physische, auch seelische und soziale Schwachheit, unser Unvermögen damit ein. Jakobus sagt, wenn es dir nicht gut geht, dann lass mit dir beten. Das ist ganz interessant jetzt hier. Wer schwach ist, soll bitten. Und das ist hier ganz interessant. Bitte. Wir haben hiermit zu tun mit jemandem, der einen ersten Schritt macht. Nicht die Ältesten gehen auf den Kranken zu, sondern die Kranken sagen, hey, bitte komm zu mir. Jesus hat es auch einmal gehabt, dass er jemanden gesehen hat, der krank war, blind. Und in Markus 10 hat Jesus gefragt, was willst du? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Natürlich hat Jesus gesehen, dass er blind war. Natürlich hat Jesus das Herz gesehen, das er sehen wollte. Was willst du? Und manchmal muss man tatsächlich was aussprechen, was wir bei Gott wollen. Der Blinde sprach dann zu ihm in Markus 10, Rabbi, dass ich sehen werde. Aber Jesus sprach zu ihm, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Wir müssen lernen, manchmal genau zu formulieren bei Gott, was wir benötigen. Herr, heile du ganz genau mein Knie, mein Rücken, mein Augen, mein Kopf, mein was auch immer. Heile, Herr, und geh auf Menschen zu und sag, kannst du bitte für und mit mir beten. Also in Vers 15 haben wir 3 Auswirkungen von diesem Gebet. Erst einmal, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Da steht nicht heilen, da steht retten. Also genau wie Jesus gerettet hat, auch ganz, ganz interessant. Retten, erlösen, unverzerrt erhalten. Das zweite, der Herr wird ihm aufrichten. Der Person, mit dem man betet, ist nicht entscheidend. Ob ich oder David oder Gisela oder sonst jemand für einen betet, denn wir heilen nicht, Jesus heilt. Jesus richtet auf. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann der dritte Faktor ist wichtig, begangenen Sünden des Kranken werden ihm vergeben werden. Sünden. Kann Sünde Krankheit verursachen? Ja. Ist jede Krankheit durch Sünde verursacht? Nein. Ganz wichtige Unterscheidung denn da. Ihr sollt, Vers 16, also die Sünden bekennen, einander die Sünden bekennen, und ihr sollt füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Viel Vermag eines gerechten Gebets bewirken. Hier waren nicht mehr die Ältesten, sondern einander mit sich beten, einander diese Sünden bekennen. füreinander sein. Krankheit kann Folgen einer Sünde sein. Sie ist aber nicht immer und schon gar nicht eindeutig auf eine bestimmte Sünde zurückzuführen. Grundsätzlich gilt, Christen werden krank. Tut mir leid. Wie alle anderen Menschen in dieser Welt auch. Weil die Krankheit eines Erscheinungsbild zu unserer gegenwärtigen Welt gehört. Denn Krankheit ist Folge des Sündenfalls. Krankheit gehört einfach zu dieser Welt dazu. Also werden Christen genauso krank wie die Menschen in dieser Welt. Und Krankheit kann in unserem Leben, ich betone noch einmal, kann eine Prüfung, eine Anfechtung, ein Gericht Gottes sein. Oder einfach nur Ausdruck des Ich bin auch nur Mensch. Krankenheilung. Und Gott möchte Menschen heilen. Krankenheilung ist ein Zeichen dafür, dass diese Herrschaft Jesu Christi schon angebrochen ist. Und letztlich noch ein Hinweis auf seine kommenden Herrschaft. Und diese Gabe der Krankenheilung in einzelnen Menschen ist zum Dienst da. Und auch zur Verkündigungsbekräftigung da. Wir erleben immer wieder, auch verstärkt in Hamburg, wie Menschen geheilt werden, die nicht gläubig sind. Und dadurch zum Glauben kommen. Kranke Gemeindemitglieder sollen dürfen für sich beten lassen. Und keine Krankenheilung ist dauerhaft. Denn jeder, auch für den Jesus gebetet hat, für den Jesus Heilung geschenkt hat, ist letztendlich auch gestorben. Krankheit wird erst in der neuen Welt Gottes endlich denn dort ausgelöscht sein. Und wir dürfen einfach bitten, Herr, schenke Heilung. Matthäus 21, ihr werdet alles bekommen, wenn ihr im festen Glauben darum bittet. Oder Matthäus 15 sagt, wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch nach meinem Wort richtet, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, und ihr werdet es halten. Hier steht es denn da, das Gebet eines Gerechten. Damit ist ein Gebet eines Christen, der sich mit Gott vor Gott steht und bewusst ist von seiner Schuld. Der bewusst weiß, dass er nicht vollkommen ist, der von Gottes Barmherzigkeit abhängig ist und aus der Vergebung Gottes lebt. Und da sehen wir bei Elia, wie er das getan hat, wie er gebetet hat und sogar dieses drohendes Gebet. Es soll nicht regnen und alle sollten darunter leiden, Gottes Kinder wie auch das Heidenvolk. Und dann betet er wieder und da hat es geregnet. Zusammengefasst, Christen, die mit dem Kommen Jesu rechnen, sind Menschen, die geduldig auf den Herrn dieser Welt warten und sich deshalb allein auf Jesus verlassen, nicht auf dem Geld. Christen, die mit dem Kommen Jesus rechnen, sind Menschen, die geduldig auf den Herrn warten und sich deshalb nicht mit Geld blenden lassen. Christen, die auch mit dem Kommen Jesus rechnen, sind Menschen, die geduldig auf den Herrn warten und deshalb den Augenblick der Gegenwart bewusst auch leben mit Christus und sich nicht allzu viele Gedanken um den Morgen machen. Herr, gib mir heute mein tägliches Brot und nicht, was in 10, 15, 20 Jahren sein wird. Und weil wir geduldig auf Jesus warten, wir können Dinge hinnehmen, die wir nicht ändern können. Wir sind nicht resigniert, sondern wir haben den Mut, die Dinge zu ändern, die wir ändern können. Und Christen, die mit dem Kommen Jesus rechnen, sind Menschen, die geduldig auf den Herrn der Welt warten und deshalb nichts Schlechtes übereinander sagen. Denn auf ihre Worten kann man bauen. Ja ist ja und nein ist nein. Nun sind wir solche Menschen, rechnen wir tatsächlich mit dem Kommen Jesus und leben bewusst auch seinen Wiederkunft entgegen. Worauf verlassen wir uns? Auf unser Besitz, unser Geld oder auf Jesus? Und kann anderen sich auf unsere Worten verlassen? Grundsätzlich gilt, Christen werden krank, wie alle anderen auch, weil Krankheit zu dieser Welt dazugehört. Aber diese Hoffnung haben wir eines Tages bei Jesus, wird es kein Leid mehr geben, keine Tränen mehr geben, keine Schmerzen mehr geben. Da werden wir endlich vollkommen neu verwandelt. Und bis dahin dürfen wir miteinander und füreinander beten. Eine tragen Last des anderen. Und wir werden das gemeinsam miteinander erleben, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, da ist so viel hier drin in Jakobus 5 und ich möchte dir dafür danken. Auch wenn ich nur ganz in der Oberfläche kratzen kann, was denn da zu entdecken ist, möchte ich bitten, dass jeder von uns etwas mit nach Hause nehmen kann, Herr. Mit nach Hause nimmt, wo wir wirklich unsere Sicherheit haben, im Besitz oder bei dir. Dass wir wirklich einfach merken, was wir sagen und wie wir es sagen, Herr. Ich möchte wirklich bitten, Vater, für die, die krank sind, dass wir wirklich diesen Schritt wagen und bitten, dass Menschen für uns beten und dass wir tatsächlich erfahren, Herr, wie du uns ganz neu aufrichtest. Danke, Jesus, dass du bald wiederkommst. Und wir wollen einfach diese Sehnsucht und diese Freude einfach nicht verlieren, sondern wirklich erwarten, Herr, komme und erlöse uns von dieser Welt. Danke. Danke, dass du hier bist und danke, dass du mit uns gehst. Amen.